Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations, dem Podcast. Heute geht es um eine Frage, die auf den ersten Blick eher banal klingt, die aber in meiner Arbeit als forensischer Berater eine der schärfsten Waffen ist, die ich habe. Die Frage lautet, welchen unternehmerischen Sinn haben bestimmte Handlungen vor einer Transaktion? Das klingt jetzt erstmal harmlos, das ist es aber nicht. Denn es gibt eben Geschäfte, die ein Unternehmen abschließt, die jetzt keinen erkennbaren betrieblichen Zweck haben. Sie machen das Unternehmen jetzt nicht besser und nicht effizienter, nicht wettbewerbsfähiger. Das Einzige, was sie machen, ist, sie machen die Zahlen schöner. Also zum Beispiel mehr Cash zum Stichtag, weniger ausgewiesene Schulden, besseres Working Capital, ein höheres EBITDA. Und wann genau braucht man schöne Zahlen am dringendsten? Genau, wenn man verkaufen will. Im M&A-Jargon nennt man das die Braut hübsch machen. Und heute schauen wir uns an, wie diese Kosmetik konkret funktioniert. Also ich gehe mit euch mal durch drei Instrumente, die für sich genommen vollkommen legitim sind. Das ist zum einen Sale-Leaseback, Factoring und Reverse-Factoring. Und dann zeige ich ein Konstrukt, das ich in der Praxis gesehen habe, das dann den Boden der Legitimität verlassen hat. Am Ende dieser Folge sprechen wir auch kurz darüber, warum solche Dinge in der Due Diligence regelmäßig durchrutschen und wie man sowas nach dem Closing vielleicht finden kann und was man da noch tun kann als Käufer. Eine Anmerkung vorab, alles was ich heute beschreibe ist anonymisiert und verallgemeinert, also es geht um Mechaniken und nicht um konkrete Fälle. Und noch eine zweite Anmerkung, ich habe es zwar gerade schon gesagt, aber keines dieser Instrumente ist jetzt per se verboten oder anrüchig. Es kommt nur darauf an, wie so oft, auf den Zweck. Und genau deshalb ist die Frage nach dem unternehmerischen Sinn sehr wichtig. Wir beginnen erstmal mit der Grundlage. Warum macht man diese Braut jetzt hübsch? Also, was ist die Mechanik? Wir müssen also verstehen, warum sich der Aufwand für einen Verkäufer überhaupt lohnt. Und dafür reicht ein Blick auf die übrige Kaufpreisformel. Die meisten Unternehmenskäufe, sagen wir mal im Mittelstand, werden über ein Multiple bepreist. Das heißt also, der Kaufpreis ist gleich EBITDA mal Faktor, also mal Multiple. Und jetzt kann es sein, je nachdem, der branchenabhängig und so ein bisschen abhängig davon, wie das Unternehmen aufgestellt ist, das beeinflusst dann den Faktor auch. Also sagen wir mal, das ist der Faktor ist jetzt 8. Dann ist jeder Euro EBITDA, den ich zum Bewertungsstichtag mehr zeige, gleich 8 Euro Kaufpreis. Jeder einzelne Euro. Das ist also der Hebel, über den wir reden. Dazu kommen dann Mechaniken wie Cash and Debt Free, also der Kaufpreis wird angepasst um die Nettoverschuldung, also Kasse minus Finanzschulden. Das heißt natürlich, dass der Cash, der am Stichtag da ist, auch auf den Kaufpreis sich niederschlägt. Mehr Finanzschulden heißt dann wiederum weniger Kaufpreis. Und es gibt dann noch Working Capital Referenzen, also man sagt irgendwie, das weicht das Umlaufvermögen zum Stichtag von einem vereinbarten Nominalwert ab, dann wird auch das verrechnet. Und das sind jetzt nur so drei Stellschrauben, aber um die geht's jetzt auch ein bisschen. Das heißt, wenn man die jetzt kennt, weiß man auch, wo ein Verkäufer ansetzt, der nachhelfen will. Erstens EBITDA rauf, erhöht den gesamten Verkaufswert. Zweitens Cash rauf und ausgewiesene Finanzschulden runter, möglichst. Drittens Working Capital sollte in Richtung des Referenzwerts frisiert werden, also dass man eben auf diesem Referenzwert bleibt oder sich in der Nähe befindet. Und alles, was ich heute zeige, zahlt auf mindestens eine dieser drei Stellschrauben ein. Und jetzt kommt der Punkt, der das Ganze forensisch eigentlich so interessant macht. Für diese Effekte und um das zu minimieren oder zu maximieren, muss man keine Zahl fälschen. Man muss keine Belege manipulieren, keine Buchungen erfinden. Es reicht, reale Transaktionen abzuschließen, die Cash bewegen und real bilanziert werden. nur eben Transaktionen, deren einziger Zweck die Wirkung auf diese Kennzahlen ist. Und das ist der Unterschied zwischen klassischem Bilanzbetrug und dem, worüber wir heute reden, also einer Grauzone. Und es ist auch der Grund, warum das so schwer zu greifen ist. Reden wir mal über Instrument 1. Vielleicht kennen das einige schon. Das ist also Sale, Leaseback ohne Not. Fangen wir mit dem Klassiker an. Also Sale, Leaseback bedeutet, ich verkaufe einen Vermögensgegenstand, zum Beispiel jetzt eine Immobilie oder einen Maschinenpark, und miete das dann sofort zurück. Ich nutze das Ding also weiter wie vorher, aber es gehört mir nicht mehr. Und es gibt super viele gute Gründe für so eine Transaktion. Zum Beispiel ein Unternehmen, das wachsen will und Kapital jetzt für neue Investitionen braucht, kann jetzt gebundenes Kapital freisetzen. Das ist völlig legitim, machen viele und ist oft auch sinnvoll. Um auch eine, sagen wir mal, auch für Fixkostenvariabilisierung und sowas ist das auch interessant. Sowas mag jetzt abwegig erscheinen, aber im Privaten kennt man das ja durchaus auch. Also, dass ältere Menschen beispielsweise, die eine Wohnung besitzen, mit 70, 75 dann sagen, hey, weißt du was, ich verkaufe die jetzt, um einfach nochmal mir eine schöne Endzeit hier zu gönnen über 5 oder 10 Jahre. Ich möchte einfach viel Kreuzfahrten machen, ich möchte reisen, ich bin auch gesund genug, ich möchte meinen Enkeln und Kindern was kaufen, ich möchte einfach noch ein bisschen leben. Dann verkaufen sie ihre Wohnung, kriegen dann die 250.000 Euro Kaufpreis und verbriefen sich aber das Recht, dort als Mieter so lange wohnen zu bleiben, wie sie das möchten. Das ist also quasi ein Sale and Lease Back, damit man das mal versteht. Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Variante, also wenn wir jetzt wieder im Unternehmenskontext bleiben. Ein Unternehmen, das jetzt keinerlei Investitionsbedarf hat, verkauft ohne Not, sagen wir mal ein Jahr oder 18 Monate vor dem geplanten Unternehmensverkauf, sein Betriebsgrundstück. Und was passiert jetzt in den Zahlen? Also einmalig fließt jetzt Cash zu durch den Verkauf. Dadurch entsteht oft ein Buchgewinn, wenn zum Beispiel der Verkehrswert über den Buchwert lag. Und die Bilanz wird jetzt ein bisschen kürzer und sieht solider aus. Und je nachdem, wie bilanziert wird, verschwindet die Zahlungsverpflichtung aus den nächsten 15 Jahren weitgehend aus dem Blickfeld. Der Käufer des Unternehmens übernimmt also eine Firma, die auf den ersten Blick liquide und schuldenarm aussieht. Was er aber tatsächlich übernimmt, ist eine Firma, die ihr Tafelsilber jetzt verkauft hat und jetzt 15 Jahre lang Miete auf ein Objekt bezahlt, das ihr vorher gehörte. Und die Frage nach dem unternehmerischen Sinn hätte hier sofort Alarm geschlagen. Also wofür wurde eigentlich jetzt das freigesetzte Kapital verwendet? Wenn die Antwort jetzt lautet, für nichts oder um irgendwelche kurzfristigen Kosten zu bedienen, dann ist dieser Sale-Leaseback im Grunde schädlich für das Unternehmen gewesen. Im Beispiel, was ich vorhin benannt hatte, von älteren Leuten, die ihre Wohnung verkaufen, um dann das Geld zu verleben, ist das im Grunde egal. Da interessiert es höchstens die Erben, die dann Nase streichen. Für die alten Leute ist es fein. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Allerdings ist ein Unternehmen ja etwas, was weiter fortgeführt wird über Generationen, über Jahrzehnte, Jahrhunderte im besten Fall. Und da gibt es eben nicht so diesen Endpunkt, wo man sagt, so, und bis dahin können wir das Geld verjuxen, sondern ein Verkauf von echten Assets sollte eigentlich nicht dazu führen, dass man das Tafelsilber sozusagen verschleudert hat, sondern dass man es reinvestiert, um irgendwie sich an anderer Stelle gut und positiv auszustellen für die Zukunft. Und immer wenn dies nicht der Fall ist, sollte man genauer hinschauen, ob es nicht einfach nur einen Grund hatte, um die Braut eben aufzuhübschen. Und vor allen Dingen, das ist für den Käufer besonders relevant, weil man ja sieht, dass da ein Stück Werthaltigkeit verloren gegangen ist. Gehen wir mal auf das zweite Instrument, das sogenannte Factoring. Das ist im Grunde eine ähnliche Logik, aber eine andere Bilanzposition. Das Factoring heißt so viel wie, ich verkaufe meine Forderungen aus Lieferung und Leistung an einen Finanzierer und bekomme sofort das Geld, anstatt jetzt 30 oder 60 Tage auf die Zahlung meiner Kunden zu warten. Auch das ist ein absolut normales Finanzinstrument und bei ganz vielen Unternehmen standardmäßig im Einsatz. Interessant wird es wieder durch das Timing und den Zweck. Also wenn ein Unternehmen, das nie Factoring gemacht hat, plötzlich 6 Monate vor dem Verkaufsprozess damit anfängt, dann passiert Folgendes. Also die Forderungen verschwinden aus der Bilanz oder sinken stark ab. Cash fließt plötzlich zu und Working Capital sinkt. In den Kennzahlen sieht das aus wie ein Unternehmen, das sein Forderungsmanagement jetzt drastisch verbessert hat und die Kunden schneller zur Zahlung bringt. Tatsächlich hat er aber eigentlich einen Teil seiner zukünftigen Einzahlung an einen Dritten verkauft mit Abschlag. Und das ist ja das, was dabei so relevant ist. Ja, also diese Instrumente, die kosten einen ja auch Geld. Beim Factoring zahlt man dem Finanzierer Geld dafür, dass der frühzeitig eben zahlt und die Forderung übernimmt. Der Effekt, auf den es jetzt ankommt, ist, dass dieser Cash-Zufluss aussieht wie jetzt operativer Cashflow. Das ist aber keiner. Sondern man hat sich im Grunde den Cashflow, den man in Folgemonaten bekommen hätte, wenn man weiter auf seinem bisherigen Modell verblieben wäre, schon früher einverleibt. Und die Red Flag ist hier eigentlich schon ziemlich simpel. Man sollte sich anschauen, ob in den letzten 12 bis 24 Monaten vor dem Deal eben neue Finanzierungsinstrumente eingeführt wurden. Und dann sollte man sich immer fragen, warum denn jetzt? Was war jetzt genau der Anlass, damit ihr jetzt so massiv mit Factoring anfangt? Gab es jetzt einen Liquiditätsengpass oder irgendein Wachstumsprojekt, irgendeinen so betrieblichen Grund? Also, oder war das jetzt einfach nur der Kalender, auf dem es steht, okay, wir sind im Verkaufsprozess und dann ist ungefähr Stichtag. Bis dahin möchten wir möglichst viel Cash hier akkumulieren. Jetzt gehen wir nochmal auf ein weiteres Instrument ein. Das ist das sogenannte Reverse Factoring. Das ist ein bisschen komplizierter zu verstehen. Also Reverse Factoring nennt man auch manchmal Supply Chain Financing. Und da geht es darum, dass man das Factoring umdreht. Also nicht meine Forderungen werden finanziert, sondern meine Verbindlichkeiten. Das heißt also, ein Finanzierer bezahlt meine Lieferanten sofort und ich bezahle den Finanzierer später. Und oft ist das deutlich später mit Zahlungszielen von, weiß nicht, so 90 oder sogar 120 Tagen, manchmal sogar noch mehr. Also ich kann theoretisch mir jetzt schon Dinge beschaffen, Waren beschaffen von meinen Lieferanten, die einsetzen, benutzen und der Finanzierer gewährt mir im Grunde auf diese Verbindlichkeit einen verlängerten Zahlungszeitraum. Also ich muss dann erst viel, viel später zahlen. Das ist wie ein kleiner Kredit, den ich aufnehme. Und das Problem dabei, aus meiner Sicht, liegt so ein bisschen in der Bilanz. Also die Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzierer wird in der Praxis häufig weiterhin als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung ausgewiesen und nicht als Finanzschuld. Das habe ich schon gesehen, habe ich häufiger gesehen. Und dabei ist es aber eigentlich so, dass das Geld längst nicht mehr einem Lieferanten geschuldet wird, sondern diesem Finanzierer, also einer Bank. Und wirtschaftlich ist das ein Kredit. So bilanziell steht es häufig bei den für Lieferantenverbindlichkeiten, also im Working Capital. Und jetzt nochmal an die Kaufpreismechanik erinnernd vom Anfang. Die Finanzschulden werden eben vom Kaufpreis abgezogen. Lieferantenverbindlichkeit in der Regel aber nicht. Die laufen über das Working Capital, wenn überhaupt. Also ein Unternehmen kann sich über Reverse Factoring faktisch verschulden, ohne dass diese Verschuldung in dieser Debt-Free-Rechnung auftaucht. Und die Definition von Finanzschulden im Kaufvertrag ist deshalb nicht irgendeine Formalie für die Anwälte, sondern wirklich bares Geld. Und sowas kann auch sehr groß werden, wenn man das eben maximiert. Ich denke, dass die Leute, die in M&A arbeiten und diese Folge hier hören, das aus Erfahrung sehr gut kennen werden. Jetzt kommen wir zu einer Masche, die ich gesehen habe und die als Konstrukt vor allen Dingen auf Reverse Factoring baut. Im Prinzip funktioniert es so wie Reverse Factoring, nur mit einem Schritt vorher. Und der macht das Ganze absurd. Das Unternehmen, sagen wir mal, hat Bestände und verkauft einen erheblichen Teil dieser Lagerbestände an ein drittes Unternehmen. So, dieses Unternehmen zahlt auf der Stelle. Das Unternehmen braucht allerdings natürlich diese Bestände weiterhin, weil es ja produzieren und liefern muss. Also kauft es dieselben Bestände zurück von diesem anderen Unternehmen. Und jetzt kommt der Kniff. Die Rückkäufe werden eben nicht sofort bezahlt, sondern über Reverse Factoring finanziert. Also dieser Finanzierer bezahlt dem Verkäufer des Unternehmens, schuldet dem Finanzierer jetzt den Betrag mit langem Zahlungsziel. Und in der Bilanz landet das, wie eben besprochen, bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Und sehen wir uns das jetzt mal an im Wortsinn. Also was ist wirtschaftlich jetzt passiert? Natürlich hat niemals irgendein Rohstoff das Lager verlassen. Das wurde im Lager liegend verkauft und wieder gekauft. Und im Grunde wurde jetzt eigentlich nur ein Kredit aufgenommen und als Sicherheit wurden im Grunde diese Lagerbestände eben gegeben. Und das ist jetzt so der wirtschaftliche Gehalt eines Darlehens. Also im Grunde müsste man sagen, das ist ein Kredit. Zahlentechnisch ist es aber anders. Denn es gibt einen Cash-Zufluss, der sieht operativ aus, weil was verkauft wurde. Dann habe ich reduzierte Vorräte und es sieht auch effizienter aus. Und ich habe vor allen Dingen eine Rückzahlungsverpflichtung an diesen Finanzierer, der aber als Lieferantenverbindlichkeit daherkommt. Also keine Position, die Kredit schreit. Und das ist im Grunde für die Kaufpreismechanik ist es gefährlich, denn ich habe zum Stichtag mehr Cash, ich habe keine zusätzliche Finanzschuld in dieser Debt-Free-Rechnung und mein Working Capital sieht besser aus. Also da habe ich alle drei Stellschrauben auf einmal gedreht und was gut ist aus Verkäufersicht, jeder Einzelschritt für sich ist ein real dokumentierter und bezahlter Geschäftsvorfall. Warum diese Masche jetzt überhaupt funktioniert, fragt man sich jetzt, warum sollte ein drittes Unternehmen diesen Schmuh mitmachen, also Lagerbestände kaufen und die dann sofort zurückverkaufen? Ja, das war in diesem Fall, wurde eben derjenige, der dort in charge war, wurde dann mit so einem bisschen Geld bedacht an der Seite und dann war das für den auch relativ risikofrei. Um dieses Risiko eben noch weiter zu reduzieren, wurde es sogar so gestaltet, dass der bereits seinen Cash vom Finanzierer erhalten hatte, bevor er denn selber die Lagerbestände gekauft hatte, also richtig bezahlt hatte. Und das ist dann schon spannender Vorgang. Wie kann man jetzt sowas eigentlich erkennen bei einer Investigation? Erstens wäre zum Beispiel der Warenverkauf oder der Lagerbestandsverkauf selber schon mal auffällig. Also wenn jetzt kurz vor einer Transaktion plötzlich die Lagerbestände im großen Stil verkauft werden, sollte man sich angucken, erstmal an wem wird das verkauft? Ist das ein normaler Kunde? Und seit wann werden eigentlich Lagerbestände hier einfach verkauft? Also eigentlich sollten die ja in Produkte eben weiterverwertet werden, um diese dann höherpreisig zu verkaufen. Und ist auch dann die Frage, ist da überhaupt eine Marge gewesen oder für wie viel wurden die eingekauft und für wie viel wurden sie verkauft? Geht es da ums Verdienen oder worum geht's? Zweitens dann auch der Rückkauf. Also warum wird dann was zurückgekauft, was man gerade erst verkauft hat? Hat es überhaupt Materialbewegung gegeben? Und drittens auch natürlich das Timing. Also wann fangen solche Dinge an? Wurde das jetzt so 3, 4, 5 Monate vor Bewertungsstichtag oder Bilanzstichtag eben angefangen? Und dann sollte man sich anschauen, ob das überhaupt ein Muster ist, das in dem normalen Geschäft einen Grund hätte. Und natürlich sollte man sich die Verträge angucken. Also häufig werden dann eben die Verkäufe und Rückkäufe, irgendwie müssen die ja auch dann vereinbart werden. Es wird vielleicht nicht in Verträgen stehen, aber weil es so in die Handgeschäfte sind. Aber möglicherweise findet man dazu etwas in der E-Mail-Kommunikation. Jetzt fragt man sich auch, warum fällt das nicht in der Due Diligence auf? Ja, das ist hat man schon gehört, als ich die Folge gemacht habe zu Grenzen der Due Diligence, dann wird man das schon ahnen. Also diese Financial Due Diligence beispielsweise ist jetzt keine forensische Untersuchung, sondern die arbeitet auch unter Zeitdruck mit den Unterlagen, die der Verkäufer in den Datenraum stellt. Und das wird eben auf Plausibilität geprüft, aber nicht auf aktive Täuschung. Und genau da liegt auch das Problem, die Konstruktionen und die Instrumente, die da verwendet werden, sind absolut plausibel und legitim, wie schon gesagt. Und jede Transaktion hat einen Vertrag, eine Rechnung, einen Zahlungsfluss. Man muss schon genau reingucken, um dann zu bemerken, dass das eigentlich nur so ein Hin- und Hergeschäft war, zu dem Zweck, um sich einen Kredit zu verschaffen, der aber nicht als Kredit ausgewiesen werden muss, sondern als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung. Da muss man erstmal drauf kommen. Und das ist jetzt ja auch keine Kritik an Menschen, die Due Diligence in Transaktionen machen. Das soll jetzt nicht deren Arbeit irgendwie kleinreden, sondern das ist ein Job, den die machen innerhalb der Grenzen, die dieser Job hat. Und eine saubere DD ist einfach kein Freifahrtschein, dass man annimmt, dass dort kein Betrug im Unternehmen existiert und keine Bilanzmanipulationen existieren. So, wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge angelangt. Ich fasse nochmal zusammen. Also es gibt legitime Instrumente, wie beispielsweise Sale-Leaseback, Factoring, Reverse-Factoring und die sind auch legitim und vernünftig, solange sie einem betrieblichen Zweck dienen. Und verdächtig aus unserer Sicht als Forensiker ist eben, wenn diese Instrumente eigentlich nur dem Zweck dienen, Kennzahlen zu einem bestimmten Stichtag zu verbessern. Denn man muss ja immer sagen, diese Finanzinstrumente haben alle ihren Preis. Reverse Factoring und Factoring haben ein ganz klares Preisschild, nämlich das, was der Finanzierer bekommt dafür, dass er eben Forderungen bzw. Verbindlichkeiten übernimmt. Das heißt, wenn du eine Sache jetzt aus dieser Folge hier mitnimmst, dann sollte man sich die Frage stellen, welchen unternehmerischen Sinn hatten jetzt bestimmte Transaktionen oder der Einsatz bestimmter Finanzinstrumente? Wenn dir diese Folge etwas gebracht hat, dann abonniere den Podcast gerne und empfehle ihn weiter, gerne auch an Kollegen aus der M&A-Praxis. Fragen und Anmerkungen erreichen mich über LinkedIn, der Link ist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.